Heute zu Gast bei Behind the Sea Jonathan Brander. Jonathan ist COO bei Upvest und Upvest bildet den Prozess für Investments bei B2B-Kunden ab, ist also ein Plattformunternehmen und bietet Infrastruktur. Was das genau bedeutet und wie genau das Geschäftsmodell aussieht, das haben wir gleich im Podcast besprochen. Aber es geht natürlich auch hauptsächlich um Jonathan, wie er ins C-Level gekommen ist und mit 34 das erste Mal Bankvorstand und eben dann auch natürlich C-Level-Manager wurde. Ganz viel Fintech und ganz viel Financial Services und Banking natürlich in der Vita. Er hat mir auch erzählt, dass er immer mal wieder auch einen Sidestep oder einen Rückschritt in der Karriere gemacht hat. Warum das absolut notwendig und auch nachvollziehbar war, hat er mir auch im Podcast erzählt. Und zum Schluss gibt es natürlich seine Tipps, seine Challenges in seiner Rolle und alles Weitere. Gehen wir rein ins Podcast. Los geht's. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Herzlich willkommen im Podcast.
Danke.
Ja, schön, dass du mich in München besuchst. Ich freue mich immer, wenn wir persönliche Gespräche haben. Zum zweiten Gespräch komme ich dann auf jeden Fall zu euch, entweder nach Berlin oder wo du dich gerade befindest.
Du bist herzlich eingeladen.
Genau. Sehr gut. Bevor wir reinstarten in deine Vita und auch in deine Themen, stell dich doch mal bitte kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, gern. Jonathan Brander, ich bin 43, Schweizer, wie man wahrscheinlich unschwer überhört. Ja. Vater von zwei Mädels, so anfangs Teenageralter. Und ich bin CEO von Upvest in Berlin.
Sehr cool. Ich glaube, ich bin auf dich gestoßen schon vor ein, zwei Jahren, glaube ich, wo ich Gäste gesucht habe. Und da warst du in der Financial Services Industrie schon. Mhm. Jetzt ist es mehr Fintech, würde ich sagen, als Financial Services, oder?
Ja, absolut. Wobei das wahrscheinlich gar nicht so eine harte Grenze ist. Ich würde mal sagen, technologisch ist es wahrscheinlich eine recht starke Grenze. Ich war, als du mich vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren kontaktiert hast, auch schon in einem Unternehmen, das ich wahrscheinlich eher als Fintech bezeichnen würde, aber deutlich größer als das, was ich heute mache.
Ja, deswegen erklär uns kurz mal. Also ich finde die Branche super spannend. Ich bin ja, wie gesagt, gerne im Tech-Bereich auch unterwegs und habe selber Tech-Vergangenheit. Deswegen erklär uns doch kurz, was Upvest macht und für alle, die da draußen sozusagen es noch nicht gehört haben, und zuhören.
Ja, sehr gern. Also wir sind ein B2B-Infrastrukturprovider. Also das heißt, unsere Technologie verkaufen wir nicht direkt an Endkunden, sondern an momentan vor allem andere Fintechs und aber in Zukunft auch an eher etabliertere Banken. Was wir machen ist, wir stellen den ganzen Prozess für Investments, für Aktien, für ETFs, für Fonds, von vorne bis hinten eigentlich zur Verfügung. Das heißt, beginnt beim Handel über die ganze Abwicklung, auch Steuerauszüge und so weiter. Und wir haben eine Plattform gebaut, die wir selber betreiben und die, wie gesagt, unseren Partnern zur Verfügung stellen. Unsere Partner sind große, bekannte Fintechs, also beispielsweise Revolut, muss ich wahrscheinlich gar nicht groß vorstellen, das größte europäische Fintech mit circa 45 Millionen End-Usern. Und auch seit einiger Zeit jetzt im Angebot mit Investmentprodukten. Und da stellen wir den ganzen Prozess zur Verfügung. Wir machen das Gleiche auch für N26 in Deutschland und in Europa. Also wir sind jetzt in 15 Ländern, können Kunden von N26 investieren. Es läuft alles über unsere Infrastruktur. Für Raisin und seit kurzem auch für Bank. Bank ist das zweitgrößte Fintech Europas in Amsterdam domiziliert. Und sonst noch ein paar kleinere Fintechs und sind, wie gesagt, jetzt auch dran, mit vielen etablierten Banken genau das zu tun.
Okay. Das heißt, ich als Enduser kriege gar nicht so mit, dass ich Upvest benutze, oder?
Es kommt ein bisschen darauf an. Bei Revolut kriegst du es gar nicht mit. Mhm. Bei N26 kriegst du es mit, weil da bist du auch unser Kunde. Das ist je nach Lizenzmodell ein bisschen unterschiedlich. Also da müsstest du auch unsere Terms and Conditions einmal in der App von N26 bestätigen. Okay. Sonst kriegst du von uns tatsächlich kaum was mit.
Ja, spannend. Ja, ich bin ja immer so ein Fan von diesen unscheinbaren Firmen sozusagen, die man vom Service oder vom Produkt her nicht entweder nicht mitkriegt oder nicht so kennt. Aber wenn man es dann einmal gehört hat, sozusagen hier im Podcast idealerweise, dann fällt es einem ständig auf, dass natürlich irgendjemand muss das ja abwickeln. Ja, ich bin auf irgendeiner App unterwegs und dann kaufe ich da Aktien, was ja im Endeffekt ein Teil eines Unternehmens ist. Da hängt ja was dahinter, außer jetzt quasi, weiß ich nicht, 500 Euro Klick kaufen. Ja,
da hängt tatsächlich einiges dahinter. Ja. Wir versuchen natürlich, und du hast vor die Frage gestellt, ja, was ist der Unterschied? Fintech, vielleicht eher etabliertere Banken. Unsere Technologie ist natürlich sehr, sehr modern. Wir versuchen das Ganze stark zu automatisieren und so auch natürlich sehr, sehr kosteneffizient zur Verfügung zu stellen. Das ist auch unser, sage ich mal, Unique Selling Point, oder? Und da unterscheiden wir uns sicher auch von Providern, die das vielleicht schon länger machen und halt nicht ganz auf so moderner Technologie unterwegs sind wie wir.
Verstanden, ja. Jetzt hast du gesagt, große Fintechs und Banken könnte ich theoretisch auch als jedes andere Unternehmen Kunde sein und halt, weiß ich nicht, Investments anbieten.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Eigentlich schon. Okay. Jetzt ist es, wenn ich sage eigentlich, dann hängt das damit zusammen. Wir bauen beispielsweise keine Frontends. Okay. Also wir bauen keine Apps. Wir haben uns ganz bewusst fokussiert auf diesen ganzen Investmentprozess, den wir über eine API anbieten. Okay. Und deshalb müsstest du zumindest das Frontend entweder selber bauen oder von einem Partner bauen lassen. Du brauchst auch gewisse Vertriebslizenzen in Deutschland. Aber wir könnten tatsächlich das auch grundsätzlich für Non-Banks anbieten. Das ist aber momentan nicht unser Fokus.
Okay, ja, interessant. Ja, ich glaube, in Deutschland ist ja, ich weiß gar nicht, ich kenne jetzt keine Zahlen, aber Deutschland ist doch eher wahrscheinlich so ein Land, in dem die persönlichen Finanzen nicht ganz so gut und, sage ich mal, Risikofirmen ist, wie zum Beispiel in den USA. Also ich glaube, wir haben eine Aktienquote, habe ich irgendwann mal gesehen, von knapp über 10% oder so.
Ja, sind jetzt, meine ich, 17,5-18%.
Okay. Durch Corona wahrscheinlich durch.
Genau, ein bisschen höher, aber immer noch viel zu tief. Also es ist genau, by the way, also wir kommen nachher sicher auch noch ein bisschen auf meine Karriereschritte zu sprechen. Ja. Das ist für mich persönlich, ist es so meine große Vision oder Mission in meiner Karriere. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig für unsere Gesellschaft, jetzt nicht nur für Deutschland, aber wir sind jetzt auch vor allem in Deutschland tätig, dass viele Leute investieren. Und zwar nicht jetzt spekulieren, sondern wirklich langfristig investieren. Genau. Wir wissen alle, die Bevölkerungsstruktur ändert sich. Wie unsere Pensionen mal aussehen in 20, 30 Jahren, wissen wir nicht.
Ja.
Und wir versuchen tatsächlich mit unserer Technologie das halt anzubieten. Und das ist nicht nur, indem man es günstig anbietet, sondern auch, indem man beispielsweise, das ist auch etwas, wo wir super stolz drauf sind, bei uns kann man Bruchstücke kaufen ab einem Euro. Das heißt, du kannst ab einem Euro investieren, egal in welche Aktie, egal in welchen ETF. Mhm. Und das nimmt so eine Hürde weg, die lange einfach da war für Leute, die halt nicht viel Geld zur Verfügung haben. Mhm. Und was halt das dritte Thema ist, ich glaube, Finanzbildung, nicht, das machen wir jetzt nicht bei Upvest, aber ich glaube, es ist ein super wichtiges Thema. Ich glaube, viele Leute haben immer noch zu wenig Wissen in dem Bereich und das finde ich persönlich extrem wichtig, dass das auch stärker sich ausbreitet und hoffentlich diese 17% irgendwann mal 30-40% oder noch mehr sind, auch in Deutschland.
Ja, absolut. Ich glaube, also neben der Altersvorsorge ist auch wichtig, dass sozusagen das deutsche Kapital natürlich auch arbeitet. Also wenn man sich dann überlegt, andere Länder haben da wesentlich höhere Quoten. Dementsprechend haben natürlich die Märkte dort und die Firmen dort auch mehr Kapital, weil es natürlich in denen langfristig arbeiten kann. Deswegen bin ich auch ein großer Fan. Ich habe mich Gott sei Dank während dem Studium irgendwie so zufällig durch irgendwie ein, zwei Finanzbücher, eher so popularistische Finanzbücher irgendwie dahin entwickelt und habe mir dann den ersten ETF-Plan gekauft.
A Random Walk Down Wall Street oder so.
Sowas, genau, das kenne ich auch. Das habe ich sogar noch auf Hörbuch, glaube ich, gekauft. Und Rich Dad, Poor Dad.
Ja.
So dieses, das ist, glaube ich, so das klassischste und bekannteste Buch, wo man...
Habe ich nie selber gelesen, aber jeder viel davon gehört.
Ja, absolut. Cool. Schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Erzähl uns doch mal oder gib uns mal ein bisschen Einblick in deinen Werdegang und nenn ruhig alle Meilensteine, wo du sagst, das ist wichtig zu verstehen, um zu verstehen, wie du auch mal ins C-Level gekommen bist.
Ja, sehr gern. Also ich habe, wie gesagt, bin in der Schweiz aufgewachsen, habe auch dort studiert. Und dann während des BWL-Studiums eigentlich schon recht schnell gemerkt, hey, ich muss arbeiten. Mhm. BWL kann man nicht theoretisch lernen, also zumindest aus meiner Sicht. Und habe dann während des Studiums bereits bei einem Fintech begonnen. Damals gab es, glaube ich, den Begriff Fintech noch nicht, aber wir haben eigentlich genau das gemacht. Wir haben Software-Lösungen gebaut für Risk Management, für Banken, also Financial Risk Management. Und haben das zuerst in der Schweiz und dann recht erfolgreich europaweit und am Schluss sogar global wirklich verkauft. Und ich hatte da die Chance, schon als Student solche Implementationsprojekte zu machen. Ich wurde, ich weiß noch, zwei, drei Wochen, nachdem ich begonnen habe, kam mein Chef und hat gesagt, so Jonathan, wir brauchen jemanden in Beirut. Kannst du nächste Woche nach Beirut fliegen, in Libanon? Habe ich gesagt, klar. Und dann habe ich da dieses Projekt dann übernommen und das war natürlich am Anfang ein Riesensprung ins kalte Wasser. Aber das hat mir total Spaß gemacht. Und das habe ich dann auch wirklich während des Studiums schon recht intensiv gearbeitet, musste natürlich dann auch mein Time-Management ein bisschen verbessern. Und bin dann bei dieser Firma auch geblieben, die ersten paar Jahre nach dem Studium. Es war super spannend. Ich konnte viel in arabischen Ländern bis nach Neuseeland Projekte machen und habe dann irgendwann gemerkt, jetzt ist für mich der Schritt daran weiterzugehen. Das hing einerseits damit zusammen, wir haben unsere älteste Tochter gekriegt, ich wollte nicht mehr so viel reisen. Aber auch, weil ich gemerkt habe, ich will mich verbreitern, was, sagen wir mal, fachlich das Thema anbelangt. Das war sehr, sehr fokussiert auf Risk Management. Und auch, weil ich wirklich gemerkt habe, ich bin nicht unbedingt der Spezialist, der sich Tage, Wochen lang in ein Thema verbeißen kann. Meine Stärken sind eher in schnell den Überblick kriegen, zu koordinieren, Teams, Menschen zu führen. Und das konnte ich in dieser Firma nicht. Und bin dann zu Schroders gegangen. Schroders ist ein großer englischer Asset Manager, also stellen Fonds zur Verfügung, haben aber auch einen Wealth Management Arm, also Banken, aber vor allem im obersten Level, so Private Banking Level, und haben da Banken in England, in der Schweiz, in Singapur. Und konnte da dann nach einem Jahr als Analyst eigentlich dann sofort in eine Abteilungsleitungsposition wechseln. Das war ein rechter Schritt. Ich habe das Team-Leader-Level gerade übersprungen und das war auch so für meine Mitarbeiter am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, ich glaube, ich war 29, gerade so die Abteilungsleitung zu übernehmen. Aber es hat mir total Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe es auch nicht so schlecht gemacht. Auf alle Fälle ist dann nach ein paar Jahren, es war sehr unüblich eigentlich für diese Firma, die sehr, sehr, sagen wir mal, traditionell und auch schon älter ist, mein Chef, der das Service Center damals geleitet hat mit etwa 150 Mitarbeitern, der wurde über Nacht entlassen.
Okay.
Und ich hatte dann sozusagen ein paar Stunden, um zu entscheiden, ob ich den Job übernehmen möchte. Habe mich mit meinem privaten Umfeld abgestimmt und dann gesagt, ich mach's. Einfach weil ich auch das Gefühl hatte, ich kann nichts verlieren. Und wir waren damals in einer recht schwierigen Situation, so die Beziehung mit dem Mutterhaus war ziemlich belastet. Und ich hatte auch so ein bisschen das Verantwortungsgefühl. Ich habe das Gefühl, doch, das müssen wir jetzt tun. Und bin da natürlich am Anfang wahnsinnig geschwommen. Also war auch noch sehr jung und auch noch recht unerfahren.
Wie alt warst du da?
Da war ich 34.
34, okay. Ja.
Und hatte dann das große Glück. Und ich glaube, das ist etwas, das ich dann über meine ganze Karriere immer wieder gemacht habe. Ich hatte super Leute um mich herum. Also wir hatten einige viel erfahrenere Kollegen, die eigentlich wahrscheinlich auch von der Erfahrung her besser geeignet gewesen wären für diesen Job, die aber gesagt haben, hey, Jonathan, mach du das und wir unterstützen dich. Und das haben sie gemacht und nur deshalb hat es auch funktioniert. Und da habe ich eigentlich gemerkt, ohne starkes Team um mich herum, das mich gut ergänzt, bin ich viel, viel, viel weniger effektiv. Und das hat dann gut funktioniert. Wir konnten stark wachsen. Wir haben die Beziehung wieder gekittet mit Mutterhaus. Und ich habe dann die letzten paar Jahre bei Schroders auch global dann die Operations-Teams geführt, also auch mit Teams in England, Singapur, Hongkong. Und das war wirklich eine ganz gute Schule für mich. Ich habe eigentlich nie so wirklich formale Führungsausbildung gemacht, ein bisschen was schon.
Ja.
Aber ich habe, glaube ich, auch viel einfach on the job gelernt, auch durch sehr, sehr gute Vorbilder. Ich hatte ein paar sehr gute Chefs und das hat mir sicher sehr geholfen.
Cool. Ja, Banking ist ja auch oftmals gibt es ja viele Investmentbanker, die auch sozusagen dann direkt in CFO-Rollen gehen. Banking ist ja oftmals auch Businessmodelle verstehen, ähnlich wie Consulting. Deswegen werden da auch viele Manager aus dem Bereich rausrekrutiert. Konntest du auch da auch so ähnliche Erfahrungen dann sammeln oder war das bei dir anders durch den anderen Bezug?
Ja, wir waren tatsächlich, unser Service Center war Teil unserer Schweizer Bank. Das heißt, mit dieser Service Center Leitungsrolle wurde ich ja auch mit 34 Bankvorstand in der Schweiz. Und das war natürlich relativ früh. Aber das war dann super spannend, weil ich dann natürlich auch in den Geschäftsleitungssitzungen sehr viel mitgekriegt habe über das, was an der Front läuft, im Finanzbereich und so weiter. Also das war sehr lehrreich für mich, auch wenn ich gemerkt habe, meine Heimat ist wirklich so die Technologie, Operations, das sind ehrlich gesagt ein Bereich, der immer größer wird bei Banken. Heute ist ja hinter den Kulissen eigentlich das vor allem viel Komplexität. Oder? Und das habe ich auch gemerkt. Da müssen wir automatisieren, da müssen wir skalieren. Und das hat mir immer sehr Spaß gemacht. Aber natürlich zu verstehen, wieso tun wir das, was wir tun? Und was kommt am Schluss beim Kunden an? Das war mir immer sehr wichtig. Und das habe ich auch immer versucht, meinen Teams weiterzugeben. Hey, was ihr hier macht, hat wirklich einen Wert. Weil am Schluss profitieren Menschen davon. Und das ist schon toll in einer Bank.
Okay, cool. Danach kam ja sozusagen noch eine C-Level-Rolle und jetzt dann deine C-Level-Rolle.
Ja, genau. Also dann irgendwann, obwohl Schroders eine super Firma war, habe ich gemerkt, ich habe vor kurzem ein bisschen zu meiner persönlichen Vision was erzählt und ich wollte das einfach mehr umsetzen. Das konnte ich bei Schroders nicht. Wir haben da eher eben sehr vermögende Kunden bedient, was auch wichtig ist, aber das jetzt nicht so mit meiner persönlichen Motivation übereingestimmt. Und dann bin ich zu FNZ gegangen, ein großes Fintech mit etwa 6.000 Mitarbeitern und habe da eine COO-Rolle für Europa übernommen. FNZ hatte zu diesem Zeitpunkt einige Firmen gekauft, auch zwei Banken in Deutschland und es ging darum, das alles zu integrieren. Vom Businessmodell her relativ ähnlich wie Upvest, also wirklich Plattformen für den Investmentbereich und war 2 Jahre dort. Durfte auch da sehr, sehr viel lernen, war sehr eng auch mit dem Gründer von FNZ zusammen in dieser Zeit. War ein super dynamisches Unternehmen. Habe dann aber für mich gemerkt, ist eigentlich schon zu weit in der Unternehmensgeschichte, weil sehr, sehr viele Entscheidungen schon getroffen waren zu dem Zeitpunkt. Und ich eigentlich gemerkt habe, so der Sweet Spot für mich ist eher früher in einer Unternehmensphase. Und dann tatsächlich vor einem guten Jahr kam Martin Kassing, der Gründer von Upvest, auf mich zu. Upvest war damals noch klein, also vor allem auch das Tagesgeschäft war sehr klein. Und wir haben eigentlich vom ersten Gespräch an geklickt und ich habe gemerkt, das ist die Firma, wo ich hin will. Es war für mein Umfeld am Anfang nicht so einfach verständlich. Wieso gibst du einen Job auf, wo du 650 Leute führst und gehst in ein relativ kleines Startup, auch mit einer gewissen Unsicherheit? Aber ich habe das Team kennengelernt, ich habe die Technologie schnell kennengelernt, die Kunden. Und es war für mich klar, das ist eine Firma, die wird enorm erfolgreich sein. Und da kann ich meine Vision eigentlich genau umsetzen, weil die Vision der Firma, auch des Gründers und mir eigentlich total übereinstimmen. Und habe dann gewechselt und bin jetzt seit einem halben Jahr bin ich jetzt bei Upvest als CEO.
Cool. Ja, erstmal Glückwunsch, also sehr coole Stationen und natürlich, wie gesagt, spannendes Umfeld. Jetzt bin ich gespannt, was sind denn deine aktuellen Challenges in der Rolle? Also wenn du so ein oder zwei rausnehmen würdest, was treibt dich so richtig rum, damit wir dann später auch verstehen, was so deine persönlichen Erfolgsrezepte sind?
Ja, das ist eine gute Frage, also und da gibt es einige. Wir sind jetzt in einer sehr starken Wachstumsphase. Und wir sind super erfolgreich, also das liegt natürlich auch daran, dass unsere Kunden, Revolut, N26, Raisin, auch die anderen, massiv wachsen. Also es ist, glaube ich, bekannt, Revolut kriegt momentan etwa 1 Million neue Kunden jeden Monat rein, das muss man sich mal vorstellen, das ist unglaublich. Und da sind wir sehr gefordert. Und da kommt dazu, dass auch im nächsten Jahr, wir wissen schon, wir werden viele neue Kunden onboarden. Das heißt, skalieren wir diese Firma, ohne dass wir diese fantastische Kultur, die wir heute haben, auch diese Talentdichte, die uns, glaube ich, auszeichnet und so diesen Spirit, den wir haben, ohne dass wir den verlieren. Und ich würde mal sagen, diese Skalierung, das ist meine größte Herausforderung. Die richtigen Leute reinzukriegen, Leute, die zu uns kommen wollen, weil sie an diese Mission glauben, aus den richtigen Gründen und das natürlich auch zu verdauen, oder? Das darf man nicht unterschätzen. Wir sind auch momentan schon in einem starken Wachstum, kriegen jeden Monat viele Kollegen und Kolleginnen rein und die müssen ja auch alle ongeboardet werden und das braucht Kapazität. Ich würde sagen, das und das Zweite ist, für uns als Management-Team, wir hatten gerade diese Woche unser Management-Offsite, die richtigen strategischen Entscheidungen, die richtigen Weichenstellungen zu treffen. Was machen wir? Wo fokussieren wir und was machen wir eben genau nicht? Oder? Und wenn man so die Geschichte anschaut von erfolgreichen Start- und Scale-Ups, und da gibt es viele Namen, ist oft so diese Phase, wo sie dann wirklich, wo auch vielleicht große Funding-Runden passieren, ist oft die heikelste, weil man dann zum Teil Fehlentscheidungen trifft, die einen dann verfolgen über Jahre. Und das wollen wir natürlich vermeiden.
Klar, macht Sinn, ja. Weil was macht man nicht? Das ist ja so ein bisschen so dieses Shiny-Object-Syndrom. Ne? Sobald man ein bisschen Erfolg hatte, tun sich links und rechts Opportunities auf Und dann muss man die sozusagen eher absagen, oder?
Genau.
Wie macht ihr das? Gibt es dann immer so, also ist das einfach so ein Denkprozess, wo man sozusagen mit der Strategie abgleicht? Weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel irgendwie ein Partner-Ökosystem Opportunities kriegt. Oder wie geht ihr da vor, nachdem ihr, also wie entscheidet ihr, was ihr macht und was nicht?
Ja, wir haben einen sehr klaren Entscheidungsprozess intern, den wir auch dokumentiert haben, den wir auch befolgen. Und da gehört natürlich viel Austausch auch dazu. Also wir treffen uns als Management-Team jede Woche, um genau auch solche Themen zu besprechen. Wir können natürlich nicht mehr alles auf Management, also auf C-Level-Ebene entscheiden und besprechen, das ist klar. Und deshalb delegieren wir auch viel. Also wir haben ein paar Unternehmenswerte und einer davon ist wirklich Ownership. Also wir geben Leuten Verantwortung und glauben auch, dass sie das richtig tun. Und das hat sich bis jetzt auch total bewährt. Also wir suchen da auch wirklich die Hierarchien flach zu halten, damit alle unsere Kolleginnen und Kollegen auch Verantwortung übernehmen können für Entscheidungen, die auch wichtig sind. Wenn es natürlich wirklich super strategisch ist, klar, dann nehmen wir das auch in C-Level rein.
Okay. Wie sieht euer C-Level aus bei Uplist?
Also wir haben einen Chief Product Officer, auch Mitgründer, super wichtig. Wir sind stark produktgetrieben. CTO, also Chief Technology Officer, der vorher bei Wise war. Das ist ein großes Fintech in UK, das auch sehr, sehr viel Technologie skaliert hat. Wir haben CFO, wir haben VP People, wir haben auch MDs im Compliance- und Banking-Bereich. Also wir sind da, ich würde mal sagen, mit den wichtigsten Funktionen sind eigentlich gut ausgestattet.
Jetzt. Okay, genau. Also CPO und CTO auch schon getrennt, oder?
Ja.
Das ist oftmals so ein Thema, ne, dass man das irgendwann im Wachstumsprozess mal auflöst, weil man eine Person braucht, die noch mehr vom Marktseite her zieht und eine Person, die wirklich Tech
braucht, oder? Ja, aber wir haben zwar die zwei Funktionen getrennt, wir haben aber die Teams, also wir nennen die Prodange-Teams, sind eigentlich immer kombinierte Teams und das hat sich sehr, sehr bewährt. Also wir haben die Produktmanager und Engineers in einem funktionalen Team.
Ja, macht Sinn. Ja, ich glaube, man hat jetzt ein gutes Bild gekriegt, was dich rumtreibt und wie du auch tickst. Und du hast ja auch gesagt, du wirkst besonders gut in der, oder ich formuliere es mal so, in einer Unternehmenssituation, wo man noch Entscheidungen treffen kann, wo noch nicht zu viel gesetzt ist und noch nicht zu viel in die Bahnen eingeleitet ist. Was würdest du denn sagen, sind so deine Top-Learnings für C-Level und vielleicht auch so deine Erfolgsstrategien? Das kann alles sein, also auch Routinen und irgendwelche To-Do-Listen und Apps, Hacks, Kältetherapie.
Ich habe so Phasen in meinem Leben. Ich hatte mal eine Phase, habe ich immer kalt geduscht.
Ja, das habe ich auch. Genau. Gerade. Ich versuche es zumindest.
Das wäre jetzt vielleicht wieder ein Start. Ja, also ich bin jemand, ich kann, glaube ich, mit sehr viel Information umgehen. Und ich würde auch sagen, man muss ja seinen eigenen Stil finden. Und ich glaube jetzt nicht, dass mein Stil grundsätzlich für alle Leute funktioniert. Ich bin jemand, ich verarbeite Informationen sehr schnell. Das heißt, ich starte meinen Tag, also ich versuche morgen Sport zu machen, wenn es geht. Und dann schaue ich mir am Morgen eigentlich immer zuerst mal sehr gute, sagen wir mal, Auswertungstools, weißt du, was läuft auf unserer Plattform. Schaue ich mir immer am Anfang an, dann weiß ich etwa, wo stehen wir, was haben wir irgendwo Issues. Und dann bin ich den Tag durch, ich habe natürlich mit meinen Direct Reports, Meetings mache ich alle zwei Wochen mit meinem Team, treffe ich mich einmal in der Woche und habe sonst natürlich, versuche ich meinen Kalender nicht voll zu müllen mit Meetings. Also wir versuchen auch beispielsweise Committees möglichst tief zu halten, eigentlich so tief, wie es regulatorisch geht. Und versuche wirklich auch Zeit zu finden, mich immer noch zu fokussieren auf Themen, die mir wichtig sind, wo ich mich auch reinknien kann. Und das gelingt mir im Moment eigentlich recht gut. Einfach auch, weil wir bewusst auch in der Firma einen Ansatz haben, wo wir versuchen, auch viel asynchron zu arbeiten, also nicht alles nur in Meetings besprechen zu müssen, weil das einfach wahnsinnig viel Zeit frisst.
Ja.
Und sonst für mich so Überlebensstrategien, es gibt einen Grund, dass ich nicht in einem großen Corporate arbeite. Ich habe das gemacht und das habe ich auch viel gelernt, aber ich habe eigentlich sehr gern so diesen sehr, sehr kollaborativen Ansatz, wo man wirklich sich zwar in der Sache durchaus auch mal harte Diskussionen führen kann und muss, aber wo nicht so riesige Egos unterwegs sind. Und das suchen wir auch ganz bewusst bei Upfest. Also wir machen immer Challenge-Sessions mit allen Leuten, die wir reinholen, wo wir ganz bewusst auf den kulturellen Fit schauen. Und das ist auch heute im Team so. Also wir sind sehr, sehr kollaborativ und wir versuchen zusammen die beste Lösung fürs Unternehmen zu finden und nicht jetzt für unsere jeweilige Abteilung beispielsweise.
Ja.
Also da habe ich mir natürlich auch ein bisschen das Unternehmen gesucht, wo ich das Gefühl habe, wo ich mich da am wohlsten fühle.
Macht Sinn, ja.
Genau. Mhm. Das sind sicher so Strategien. Sonst für mich sind zum Teil so kleine Sachen. Also ich versuche nahe an den Leuten dran zu sein. Ich sitze beispielsweise immer irgendwo in der Mitte im Team und in unterschiedlichen Teams. Ich habe kein Einzeloffice. Das ist für mich sehr wichtig. Ich gehe am Mittag mit den Leuten essen, wenn ich kann. Da kriege ich halt einfach persönlich nochmal viel mehr mit, was läuft so in den Teams. Aber auch da, ich glaube, da gibt es jetzt nicht den richtigen oder falschen Ansatz. Für mich ist das richtig so. Und dann sind so kleine Themen wie, ich habe beispielsweise etwas, was mich immer wieder überrascht ist, wie viele Manager auf wirklich hohen Positionen es gibt, die unglaublich Schwierigkeiten damit haben, Fehler zuzugeben und sich auch mal zu entschuldigen. Und ich denke immer, hey, wir sind alles Menschen, ich mache jeden Tag Fehler, das ist klar. Und ich finde es auch wichtig, dass man einfach hinsteht und sagt, sorry, da habe ich jetzt wirklich missgebaut, aber tut mir leid, mache ich nächstes Mal besser. Und das sind so Dinge, die ich glaube, mit der Zeit dir auch helfen, dass du wirklich dieses Vertrauen auch gewinnst bei den Leuten. Und das ist mir persönlich immer sehr wichtig.
Ja. Okay. Ja, ist interessant. Ich habe gerade überlegt, auch den Sure-Fix-Turnus. Es passt natürlich zum Ownership-Wert auf der einen Seite, dass man sagt, man macht es alle 2 Wochen. Ich glaube, das meiste, was ich in dem Podcast höre, sind alle, also jede Woche tatsächlich. Wie viele Direct-Reports hast du?
Ja gut, das ändert im Moment irgendwie alle 2 Wochen, würde man sagen. Ich glaube, es sind jetzt vielleicht 7, 8. Ich habe jetzt gerade einen ganz tollen Operations Director reingeholt, der vorher bei einem anderen großen Fintech in Deutschland Operations skaliert hat. Und der hat mir jetzt natürlich viele Direct Reports abgenommen sozusagen. Also hat sich das wieder ein bisschen reduziert. Ja, für mich hat sich jetzt 2-wöchentlich gut etabliert, aber wir haben ja noch so Team-Meetings dazwischen und ich bin natürlich immer erreichbar. Also ich über Slack, wenn die Leute ein Thema haben oder auch am Abend, dann können sie mich kontaktieren, das ist klar.
Macht Sinn. Jetzt hast du auch gesagt, den Kalender müllst du nicht so sehr zu, dass man noch so Fokuszeiten hat. Könntest du sagen, wie viel Prozent du operativ und wie viel konzeptionell arbeitest? Also wie viel arbeitest du in der Firma und wie viel an der Firma?
Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, bei Upwest jetzt arbeite ich mehr konzeptionell, als ich in den Firmen vorher gearbeitet habe, was super ist, was auch sehr viel Spaß macht. Jetzt das prozentual auszudrücken, ist schwierig zu sagen. Vielleicht, ich würde mal sagen, 50, es ist wahrscheinlich plus minus 50-50, aber einfach auch, weil ich sehr gute Leute habe, die wirklich den operativen Bereich so gut abdecken, dass ich mich gar nicht so oft involvieren muss. Allerdings ist es mir sehr, sehr wichtig zu verstehen, was vorgeht. Also ich bin auf den ganzen Slack-Channels dabei. Ich mische mich durchaus auch mal rein, weil ich einfach glaube, damit ich die Entscheidungen gut treffe, muss ich auch wirklich verstehen, was im Maschinenraum passiert.
Das stimmt, ja. Ich glaube, wenn man auch noch so eine kleinere, schlankere Firma hat, ihr seid jetzt nicht mehr klein, ihr seid 180 Leute, aber dann kann man das auch noch eher machen, dass man sozusagen mal mit den Leuten Austausch geht. Wir haben ja gerade vorher im Vorgespräch auch gesprochen, dass es ja eigentlich gut ist, wenn man weniger Leute hat und auch über das Thema One Billion oder One Person Billion Dollar Company gesprochen. Schaut ihr da schon auch sehr drauf, dass ihr jetzt sozusagen also Prozesse und Flows, Automatisierungen etc. so macht, dass es quasi keine Leute mehr zum Skalieren braucht, oder?
Ja, also ich glaube, keine Leute, das schafft man wahrscheinlich nie. Aber wir sind tatsächlich heute, also ich meine, ich kann jetzt die genauen Zahlen nicht sagen, aber wir verarbeiten inzwischen Hunderttausende von Trades jeden Tag und machen das mit einem sehr kleinen Operations-Team. Und das zeigt, dass unsere Prozesse super hoch automatisiert sind. Aber da gibt es immer mehr zu tun, das ist klar. Und deshalb haben wir auch ganz bewusst, unsere größten Teams sind immer die Produkt- und Engineering-Teams. Ja. Weil da, wir wollen nicht ein und da haben wir auch schon ganz bewusst Engagements nicht angenommen, weil wir gemerkt haben, die würden uns zu sehr ablenken von unserem Weg. Wir haben einen ganz klaren Weg und versuchen da wirklich diesen Fokus zu behalten. Und das ist, glaube ich, super, super wichtig, wir wollen ja noch viel weiter skalieren, als wir heute skaliert haben. Das ist jetzt erst der Anfang und sonst geht das nicht. Und dann schauen wir uns natürlich auch, klar, künstliche Intelligenz an. Da haben wir auch bereits einiges im Betrieb heute, das uns sehr hilft. Aber man muss sich wirklich immer gut anschauen, ist der Use Case, macht das Sinn oder nicht? Wir hängen das auch nicht irgendwie raus, also es ist nicht etwas, das findet man auf keiner von unseren Slides. Wir verwenden es dann, wenn es wirklich Sinn macht.
Ja. Okay, finde ich cool. Ja, wir kommen schon langsam so ein bisschen ans Ende von unserem Gespräch. Gibt es irgendwelche Themen, wo du sagst, die kann man auf täglicher Basis machen, um vielleicht auch besserer C-Level-Manager oder bessere C-Level-Managerin zu sein? Ein paar Sachen hast du schon genannt. Ich meine, mit dem Kalender nicht zumüllen ist auf täglicher Basis, dass man wirklich guckt, man hat noch so flexible Zeit. Dann machst du morgens immer Sport. Gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, machst du immer täglich, die dir helfen?
Also ich mache nicht immer Sport am Morgen. Das wäre jetzt
ab jetzt schon.
Heute Morgen war ich joggen in Berlin, ja. Genau bevor ich hierher gekommen bin. Aber ja. Ja, ich versuche mir wirklich Zeiten auch rauszublocken, wo ich nachdenken kann. Ich habe als Vorbereitung habe ich eine Episode von deinem Podcast gehört und da hast du, glaube ich, gesagt, du gehst immer Mittagessen. Ich gehe eigentlich nie Mittagessen. Das wäre vielleicht etwas, das mir mal vornehmen sollte. Aber irgendwie kommt das halt immer, kommt so viel zusammen. Ich laufe dann auch meistens auf einem relativ hohen Tempo. Was ich wirklich versuche, ist mir die Wochenenden möglichst frei zu halten, damit ich auch Zeit für meine Kinder habe beispielsweise. Die sind die Woche durch auch sehr beschäftigt. Von dem her sehen wir uns sowieso nicht so viel durch die Woche. Ich bin ja auch viel unterwegs, aber das ist mir zum Beispiel sehr wichtig, mich auch mit Freunden zu treffen oder auch Hobbys. Ich koche unglaublich gern und das ist zum Beispiel etwas, da nehme ich mir wirklich auch Zeit dafür. Genau. Aber jetzt ich habe jetzt nicht so viele starke Routinen den Tag durch. Meistens, meine Tage sind eh schwierig zu planen, weil halt einfach immer auch momentan wahnsinnig viel läuft.
Ja, ist interessant. Ja, ich glaube, also ich habe mich viel mit diesen Themen natürlich jetzt auch durch den Podcast beschäftigt. Was sind so die Gewohnheiten von Leuten, die im C-Level sind oder Leuten, die generell auch erfolgreich sind? Und am Ende kann man sagen, manche stehen spät auf, manche stehen früh auf. Manche arbeiten lang, manche arbeiten nicht so lang. Irgendwie, das sind, glaube ich, gar keine festen Indizes, wie das dann, ob man erfolgreich wird oder nicht oder ob man C-Level-Manager wird oder nicht.
Nee, das glaube ich auch. Also was ich beispielsweise mache, was mir wirklich wichtig ist, ich schlafe genug.
Okay.
Und ich weiß, es gibt durchaus Leute, die vielleicht auch damit angeben, wenig zu schlafen. Ich habe gemerkt, nicht jetzt überlang, aber wenn ich wirklich so meine 7 Stunden ist mindestens, das ist mir schon wichtig, weil ich auch merke, ich bin dann produktiv. Also da bin ich wirklich relativ klar. Nee, und sonst, Sport hilft, aber wie gesagt, es ist auch manchmal schwierig, es reinzubringen.
Ja, macht Sinn. Würdest du irgendeinen Moment so in der Vita besonders hervorheben, auch in Bezug so auf die C-Level-Themen? Also du hast gesagt, es war dieser eine Moment wahrscheinlich, wo du dann gefragt wurdest mit 34, willst du das machen? Oder hast du auch nochmal früher oder später einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, so, oh, das ist genau mein Ding oder ich will später mal ins C-Level kommen? Irgendwelche.
Ja, es ist interessant. Es war eigentlich eher das Gegenteil. Als ich mich damals bei Schroders beworben hatte, da war ich als Analyst, habe ich ein Interview geführt mit einem sehr erfahrenen Recruiter, der diese Firma sehr gut kannte. Und der hat mir im Gespräch, das hat mich total überrascht, hat mir gesagt, aber Jonathan, einfach eines ist klar, du wirst sicher nie dieses Service Center führen. Und dann habe ich so gedacht, wie kommt er überhaupt auf diesen Punkt? Das hätte ich mir auch gar nie vorgestellt.
Okay.
Und 4, 5 Jahre später habe ich es dann geführt. Und von dem her, vielleicht hat mich das auch so ein bisschen motiviert, vielleicht so, um zu zeigen, hey, kann ich. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich finde, man kann eine Karriere nicht unbedingt planen. Das habe ich nicht so gemacht. Ich habe immer Dinge gemacht, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die machen Sinn. Und die erfüllen mich auch. Ich habe, glaube ich, bei jedem Jobwechsel, den ich gemacht habe, immer auch eine Lohneinbuße in Kauf genommen. Mhm. Einfach, weil ich etwas machen wollte, das mich total begeistert hat. Mhm. Und das hat sich nachher auch immer finanziell ausgezahlt. Also ich glaube, man sollte nicht dem Geld nachlaufen, man sollte wirklich das machen, was einen motiviert. Und ich habe einfach gemerkt, ich führe gern und ich bin, glaube ich, auch nicht ganz schlecht drin. Und das hat sich mehr so dann ergeben. Klar, ich habe schon als Jugendlicher habe ich als Sporttrainer, ich habe verschiedene, also das hat sich vielleicht auch schon ein bisschen abgezeichnet bei mir. Aber ich hätte jetzt rückblickend mit 20 sicher nicht gedacht, dass das jetzt meine Karriere wird. Ich glaube, das kann man sowieso nicht.
Nee, absolut. Wenn du jetzt nicht in der Finanz oder in der Wirtschaft oder in der Corporate-Welt tätig wärst, was würdest du dann tun?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da wäre ich Bauer. Das ist immer noch so mein Traum, irgendwann mal so einen kleinen Bauernhof zu führen.
Ja.
Habe ich auch schon gemacht. Ich habe da schon Hühner und Kaninchen und einen großen Garten. Oder vielleicht würde ich ein kleines Restaurant führen. Ich weiß, dass das zwar wahrscheinlich nicht so romantisch ist, wenn man sich das vorstellt, aber es gibt noch viele Dinge, die ich hoffentlich noch machen kann.
Absolut. Also Bauer fände ich spannend, dann könnte man vom Banker zum Bauern machen.
Schreibe ich ein Buch vielleicht.
Ja, Buch und YouTube-Kanal ist alles schon, funktioniert alles Clickbait-mäßig sehr gut. Ja, klasse. Also hat mega Spaß gemacht. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, wo du sagen würdest, das hätte noch gefehlt für Erfolgsstrategien für C-Level?
Nee, ich glaube, man muss einfach Man sollte keine Menschen kopieren. Ich glaube, super, wenn man gute Vorbilder hat, und die hatte ich auch, aber man sollte niemanden kopieren, man muss seinen eigenen Weg finden, seinen eigenen Stil, und dann passt das, und sicher auch an Resilienz arbeiten, das ist sicher auch etwas, da bin ich immer noch dran, habe ich sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, aber versuchen, Spaß am Job zu haben, ich glaube, das hilft, da ist man meistens auch erfolgreich.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Das hat mega Spaß gemacht und ich glaube, jeder, der jetzt noch zuhört, hat viel gelernt wie immer und gute Impulse bekommen.
Danke dir, Hans. Danke.
Super. Ja, wer jetzt, wie gesagt, noch dabei ist, lasst uns gerne eine Bewertung da oder eben auch einen Kommentar. Man kann auf Spotify jetzt einzelne Episoden kommentieren, aber mich freut es am meisten, natürlich freut mich jede Bewertung und jeder Kommentar auch, aber am meisten freut es mich, wenn ihr mir auf LinkedIn schreibt. Deswegen danke an alle, die das tun und bitte weiter so, also jegliches Feedback, Kritik und natürlich auch Kontaktanfragen direkt auf LinkedIn an mich setzen und auch natürlich auch an Jonathan, das haben wir unten verlinkt in den Shownotes. Und dieser Podcast ist ja nur möglich, weil ich noch einen anderen Hauptjob habe und der ist bei atreus.de. Atreus präsentiert diesen Podcast, also wenn ihr gerade die Fragestellung Unternehmen habt, habe ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen, dann kommt gerne mal auf mich zu. Wir haben einen sehr, sehr guten Interim-Manager und Managerinnen-Pool und können damit Transformationsaufgaben, Projekte, Programme und natürlich auch interimistische Führungsaufgaben in der Linie übernehmen. Manchmal hilft es einfach nur kurz drüber zu sprechen. Manchmal haben wir dann auch jemanden bei uns im Netzwerk, der das dann bei euch tut. Kommt da auf jeden Fall gerne auf mich zu oder besucht die Website atreus.de. Jonathan, bis zum zweiten Gespräch.
Ja, freue mich schon drauf.